das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Jens Rieber.
Und schön, dass Sie dabei sind. Einen guten Abend.
Auch von mir einen guten Abend.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Verhandlungswoche. Nachdem Union und SPD zu Ende sondiert haben, waren die Blicke heute auf die Grünen gerichtet. Während noch in der Wahlnacht viele, vor allem in der CDU und CSU, jubelten, dass sie keine Regierungsverhandlungen mit den Grünen würden führen müssen, sitzen sie nun doch mit am Verhandlungstisch, zumindest für einige Tage. Union und SPD brauchen Stimmen von den Grünen, um mit einer Zweidrittelmehrheit hunderte Milliarden Euro locker zu machen für Verteidigung und Infrastruktur. Doch was ist das? Was ist der Preis dafür für die Grünen und wie viel können und wollen Union und SPD zahlen? Das frage ich hier gleich den märzvertrauten Thorsten Frey. Zuerst aber Jan-Peter Bartels über den Start in eine neue Verhandlungswoche.
Das sind sie, die Ja-Stimmen der Grünen. Blau ist die Stimmkarte für Ja im Bundestag, nur ein paar Gramm leicht. Doch das Ja der Grünen, so wichtig für Schwarz-Rot. Aber die Grünen wollen heute nicht, fürchten Schulden am Ende nur für Wahlversprechen von Union und SPD. Ihre rote Linie erreicht.
Wir stehen mit Sicherheit nicht für Spielgeld zur Verfügung und deswegen werden wir diesen Vorschlägen nicht zustimmen.
Für diesen Weg stehen wir nicht zur Verfügung.
Wir stehen nicht zur Verfügung.
Keine Zustimmung erteilen.
Das Milliardenpaket an diesem Montagmittag plötzlich ungewiss. Eine Reform der Schuldenbremse ja, sagen die Grünen, aber vielleicht besser vom neu gewählten Bundestag. Nur wenig später nebenan in der Unionsfraktion Unsicherheit sieht anders aus. Hier hören Sie den Subtext, wer das Ja der Grünen will, muss sich bewegen und etwas anbieten.
Ich finde das völlig legitim, dass die Grünen sagen, wir haben auch unsere Vorstellung. Wenn ich die Vorstellung sehe, auch der drei Spitzenpolitiker der Grünen und viele andere, dann sind das für mich zumindest konstruktive Vorschläge. Ja, ob man sie teilt oder nicht, aber sie sind nicht lebensfremd.
Die Verhandlungen also eröffnet, auch wenn hier im Parlament nicht allen gefällt, dass der alte Bundestag am Donnerstag erstmals über die Änderung der Schuldenbremse diskutiert. AfD und Linke klagen dagegen beim Bundesverfassungsgericht.
Das verletzt nach Auffassung der Fraktion Die Linke unser Mitwirkungsrecht an der Gesetzgebung und insbesondere auch unser Recht auf Ausschöpfung der Wahlperiode.
Und plötzlich fehlt den Verhandlern nicht nur das Ja der Grünen, sondern sie bekommen drängende Fragen von den Journalisten. Klappt das Ganze überhaupt? Der SPD-Vorsitzende beschwört, man müsse etwas Gemeinsames hinbekommen und das schnell.
Es besteht eine politische Dringlichkeit, das habe ich gerade betont, warum jetzt Entscheidungen getroffen werden sollten. Das haben ja auch Juristen bewertet, dass der aktuelle Bundestag voll handlungsfähig ist. Es gibt einen gewählten Bundestag, unsere Demokratie funktioniert. Und diese Möglichkeiten nutzen wir jetzt.
Am späten Nachmittag trifft sich die grüne Fraktion, erarbeitet einen eigenen Vorschlag, wie man die Schuldenbremse lockern kann. Sie wollen den Verteidigungsbegriff weiter fassen. Beispielsweise sollen Ausgaben für Nachrichtendienste dazugehören. Dann, kurz nach 7:30, Friedrich Merz bewegt sich doch. Er geht mit SPD-Chef Klingbeil zu den Grünen, ein erstes Zugeständnis. Sie wissen, die Einigung von Schwarz-Rot basiert darauf, dass Geld da ist, dass das Milliardenpaket kommt. Nach dem Treffen schweigen.
Konnten Sie sich einigen?
Noch haben Sie sie nicht, die blauen Kärtchen, die Stimmen der Grünen.
Und dazu begrüße ich in Berlin Thorsten Frey, den parlamentarischen Geschäftsführer der aktuellen Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Guten Abend, Herr Frey.
Schönen guten Abend, Herr Fuß.
Das Treffen von Union und SPD bei den Grünen heute Abend, wir haben es gesehen, ist beendet. Wie sind denn die Teilnehmer verblieben?
Also jedenfalls war es ein Gespräch in einer angemessenen, angenehmen Atmosphäre. Es ist um den Austausch von Argumenten gegangen und das ist ja auch das Normalste von der Welt. Die Fraktionen haben heute entsprechende Fraktionsinitiativen gestartet, die dann am Donnerstag das erste Mal im Deutschen Bundestag gelesen werden. Dann gibt es das volle parlamentarische Programm mit Expertenanhörung und Ausschussberatungen und in dieser Zeit ist natürlich natürlich auch die Zeit, sich aufeinander zuzubewegen und dafür zu sorgen, dass es am Ende auch die verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit für die Vorlagen geben kann.
Aufeinander zu bewegen, das heißt, es wird außer den Terminen am Donnerstag, dem Auftritt, den wir alle mitverfolgen werden, das wird in verschiedenen kleinen bilateralen in Hintergrundgesprächen passieren?
Ich gehe davon aus, jedenfalls sind wir gesprächsbereit und jedenfalls ist uns bewusst, dass wir uns aufeinander zubewegen müssen. Die Grünen haben deutlich gemacht, was ihre Vorstellungen und ihre Ideen sind. Wir haben ja am Wochenende schon sehr unterschiedliche grüne Vorstellungen gehört. Auch drei grüne Spitzenlandespolitiker haben sich zu Wort gemeldet mit etwas anderen Vorschlägen. Das muss man jetzt zueinander führen und wenn ich mir die einzelnen Vorschläge anschaue, dann sehe ich da auch absolut die Möglichkeit, zueinander zu finden. Mhm. Das ist nicht weit auseinander.
Ja,
jedenfalls an einigen Stellen.
Das heißt dann, dass wir davon ausgehen können, dass irgendein Versprechen, das bereits durch die Sondierung auf dem Tisch liegt, wie die Pendlerpauschale oder die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, dass so etwas wieder gestrichen wird. Denn die Grünen haben ja ganz klar gesagt, so teure Wahlgeschenke von Union und SPD, die würden sie nicht mitfinanzieren wollen.
Ja, das ist auch überhaupt nicht vorgesehen. Das wäre auch vollkommen nicht in Ordnung. Denn das, worum es jetzt geht, ist zum einen eine Bereichsausnahme für die Verteidigungsausgaben und zum anderen ein Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen. Und dazu gehören natürlich Steuererleichterungen oder auch soziale Ausgaben mit Sicherheit nicht. Also hier geht es ganz konkret.
Dass hier Gelder doch verschoben werden und dass nicht alles so sauber getrennt werden könnte, wie Sie das jetzt formulieren.
Aber es ist ausgeschlossen. Also das gilt sowohl für die Verfassungsänderung, die jetzt der 20. Deutsche Bundestag noch vornehmen soll, als auch für das Errichtungsgesetz, das dann der 21. Deutsche Bundestag verabschieden wird. Das werden wir sicherstellen, weil das auch unserem Interesse als CDU-CSU entspricht, dass wir tatsächlich hier keinen Verschiebebahnhof haben, sondern dass ausschließlich Investitionen in die Infrastruktur, die wertsteigernd sind für den Staat, davon betroffen sind und alles Übrige muss ganz selbstverständlich über den Bundeshaushalt abgewickelt werden. Wenn es da zu Mehraufwendungen kommt, muss an anderer Stelle eben etwas eingespart werden.
Mhm. Beim Aufeinanderzukommen, da scheint eins ja aber völlig sicher, das war unüberhörbar von den Grünen, der Klimaschutz. Der scheint ein Schlüssel zur Zustimmung der Grünen zu sein. Wird das Hauptthema sein?
Ja, ich halte es jedenfalls nicht für ausgeschlossen, dass man sich an der Stelle aufeinander zubewegen kann, denn das Sondervermögen für die Infrastrukturinvestitionen enthält ja beispielsweise auch solche Investitionen, die im Energiebereich stattfinden. Da ist der Weg zum Klimaschutz nicht weit. Ganz im Gegenteil, da ist man nah beieinander und das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo man sich aufeinander zubewegen kann und auch die Grünen sich ein Stück weit wiederfinden können.
Das eine sind also die Inhalte, das andere ist ja die Kommunikation. Und da haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen auch viel erleben und sehen dürfen. Es gibt Grüne, die sagen, wir müssen uns nicht beschimpfen lassen und dann sollen wir auch noch zustimmen. War der Ton von einigen aus CDU und CSU auch nach der Wahl die beste Verhandlungsstrategie?
Naja, jedenfalls haben wir das wechselseitig erlebt. Also wer die grünen Aschermittwochsreden gehört hat, der hat gesehen, dass da auch nicht die Samthandschuhe angefasst worden sind. Das ist aber auch nicht weiter tragisch in der Demokratie, in der pluralen Demokratie. Da darf man auch handfest miteinander um die besten Lösungen ringen. Da glaube ich, sind alle Beteiligten professionell genug, das zu unterscheiden. Und klar ist eben auch, dass es eine staatspolitische Verantwortung gibt, die über die einzelnen Parteien hinausgehen. Und deswegen muss es unser gemeinsames Interesse sein, für Deutschland und die Menschen hier etwas Gutes zu erreichen. Das muss uns leiten. Und ich bin davon überzeugt, dass das bei den Grünen nicht anders sein wird.
Also das Aufeinanderzugehen, das wird noch einige Tage dauern. Ab Donnerstag jetzt soll es aber Arbeitsgruppen von Union und SPD geben, die den Koalitionsvertrag inhaltlicher vorbereiten. Wie soll das denn funktionieren, wenn man nicht genau weiß, wie viel Geld der neuen Bundesregierung am Ende zur Verfügung stehen wird?
Es sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen geht es um die Bereichsausnahme für die Verteidigungsausgaben, für den Verteidigungshaushalt und ein Sondervermögen für Infrastruktur. Und darüber hinaus geht es natürlich im Haushalt um die Gewährleistung der ganz normalen Staatsausgaben. Und es geht auch darum, dass wir die Dinge, die wir jetzt in den Sondierungsgesprächen miteinander vereinbart haben, die jetzt in den Koalitionsverhandlungen ausbuchstabiert werden, dort auch abgebildet werden. Natürlich hängt irgendwie alles miteinander zusammen, aber man muss jetzt einfach auch ein Stück weit parallel arbeiten. Das ist nicht weiter tragisch und das ist auch völlig in Ordnung und das kriegen wir auch gut hin.
Sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Fuest.
Als die ukrainische Armee im vergangenen August in die russische Region Kursk einmarschiert ist, da waren offenbar selbst in Kiew einige Strategen überrascht, wie schnell man dort vorrücken konnte. Und Russland schien überrumpelt. Die Ukraine hoffte, die Gebiete als eine Art Faustpfand in mögliche Verhandlungen einzubringen. Inzwischen haben jedoch russische Truppen Teile der Region zurückerobert. Dabei könnte die Ukraine gerade jetzt jeden Quadratmeter als Verhandlungsmasse gebrauchen. Denn Donald Trump scheint eine schnelle Lösung zu wollen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste für die Ukraine. Gespräche gab es dazu heute, und zwar in Saudi-Arabien. Präsident Zelensky ist persönlich dorthin gereist, und aus der Ukraine berichtet Susanne Peterson.
August 2024. Ein historischer Moment. Ukrainische Soldaten auf russischem Gebiet. Das Fernsehen berichtet. Die Soldaten sind in der russischen Stadt Sudja, Region Kursk. Gerade einmal 7 Monate ist das her. Doch seit Monaten werden die Kämpfe um Kursk immer heftiger. Inzwischen haben russische Truppen Teile des Gebiets zurückerobert. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht diese Videos. Überprüfen lässt sich das Material nicht. Die wichtigste Nachschublinie der Ukrainer ist seit Wochen abgeschnitten. Wir erreichen den Soldaten Artem Karyakin in der Region Kursk. Es gibt ein logistisches Problem. Die feindlichen Drohnen können unsere gesamte Logistik erreichen, alle Fahrzeuge, die in die Region Kursk ein- und ausfahren. Unglücklicherweise erfolgt der Zu- und Abzug aus den Reserven jetzt hauptsächlich zu Fuß. Ausreichend gepanzerte Fahrzeuge gäbe es nicht. Ihm ist dennoch der Rückzug gelungen, aber um einige seiner Kameraden macht er sich große Sorgen, denn sie könnten eingekesselt werden, sagt er. Der ukrainische Generalstab betont indes, die Situation sei unter Kontrolle, eine Einkesselung der ukrainischen Truppen drohe nicht. Die Lage an der Front bleibt schwierig. Auch deshalb blickt man mit Hoffnung und Sorge auf die Gespräche zwischen der US-amerikanischen und der ukrainischen Delegation in den nächsten Tagen in Saudi-Arabien. Vor seiner Abreise äußert sich Präsident Zelensky vorsichtig optimistisch. Wir hoffen auf Ergebnisse, sowohl bei der Annäherung an den Frieden als auch bei der weiteren Unterstützung. Doch die Ukraine könne in Verhandlungen nur stark sein, wenn sie auch an der Front stark sei, betont Zelensky. Inzwischen ist er in Jeddah angekommen, ebenso wie der US-Außenminister Rubio. Gemeinsame Gespräche sind aber nicht geplant. Dass die Verhandlungen zwischen Delegationen überhaupt stattfinden, sei jedoch ein guter Anfang, betont Oleksandr Mereschko. Dennoch gäbe es auch rote Linien. Unter keinen Umständen können wir territoriale Zugeständnisse machen. Aber gleichzeitig verstehe ich, dass, wenn es uns nicht sofort gelingt, die besetzten Gebiete mit Hilfe von Waffengewalt zurückzuerobern, wir dies vielleicht in naher Zukunft, so hoffe ich, mit diplomatischen Mitteln erreichen können. Mit Spannung wird in der Ukraine erwartet, was Präsident Zelensky und seine Delegation in Saudi-Arabien erreichen können.
Und dazu fragen wir nach in Washington bei Gudrun Engel. Gudrun, mit welchem Ziel ist der US-Außenminister Marco Rubio zu den Gesprächen nach Saudi-Arabien wohl gereist?
Naja, Marco Rubio hat hier gesagt, er reist als Zuhörer nach Saudi-Arabien, als Zuhörer, weil er hören will, welche Zugeständnisse die Ukraine zu machen bereit ist. Aus Sicht der USA ist das ganz klar. Da geht es um den Verzicht auf Gebiete, da geht es um den Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft und da geht es um die Unterzeichnung dieses Bodenschätzeabkommens. Das sind die Zugeständnisse, die die Vereinigten Staaten von der Ukraine erwarten. Auch wenn die Ukraine wohl nur zu letzterem bereit ist bei den Bodenschätzen, da wollen sie mit sich reden lassen, aber natürlich Gebietsverzicht und eine NATO-Mitgliedschaft sehen sie als Lebensversicherung. Das wäre ein harter Brocken, aber die USA haben die Ukrainer quasi an diesen Verhandlungstisch gezwungen, denn sie haben ja die Militärhilfen eingestellt, den Zugang zu Satellitenbildern beschränkt, den Zugang zu Geheimdienstinformationen beschränkt. All das ist aber lebenswichtig für die Ukraine und deswegen ist ihnen gar nichts anderes übrig geblieben, als jetzt an diesen Verhandlungstisch zu kommen und dann eben die Frage, welche Zugeständnisse können sie machen.
Und wie sieht die Verhandlungsposition der USA gegenüber Russland aus?
Ja, auch von Russland erwarten die USA Zugeständnisse, allerdings sitzen sie da natürlich nicht am längeren Hebel. Das heißt, der Unterschied ist, von der Ukraine werden Zugeständnisse erwartet, weil sie da am längeren Hebel sitzen. Bei Russland wird man nach Zugeständnissen fragen. In der vergangenen Woche hat Donald Trump einmal versucht zu sagen, naja, wir könnten ja auch Sanktionen gegenüber Russland erheben und da ein bisschen gedroht, aber das ist relativ schnell verpufft. Das heißt, da ist die USA nicht in dieser Druckposition. Im Gegenteil, man sieht ja einen klaren Bruch mit dem Westen, dadurch, dass man jetzt eben Putin wieder aus der Isolierung holt und ihm quasi wieder einen Platz auf der Weltbühne verschaffen will.
Danke, Gudrun, für diese Einschätzung aus Washington. Und in Moskau ist meine Kollegin Ina Ruck. Ina, wie blickt denn Russland auf diese Verhandlungen in Saudi-Arabien?
Auf genau dieselbe Frage hat heute der Sprecher von Präsident Putin, Peskow, gesagt, es sei völlig unwichtig, wie Russland auf diese Verhandlungen blicke oder auf diese Gespräche. Wichtig sei, was die Amerikaner von den Ukrainern dort erwarteten, nämlich Bereitschaft zum Frieden. Soll übersetzt heißen, was er da gesagt hat, Russland hält sich erstmal raus, zumindest offiziell, schaut sich das alles in Ruhe an und lässt Team Trump da erstmal machen. Gleichzeitig weiß man aber in Russland, dass Trump doch auch im Zugzwang ist, eilig ist. Er hat ja versprochen, dass er da sehr schnell eine Friedenslösung macht und er muss liefern. Russland selbst kommt ihm da nicht sehr entgegen, haben wir gerade gehört bei Gudrun Engel. Russland hat bislang nicht signalisiert, irgendwelche Kompromisse anbieten zu können. Da muss eben Trump dann den Schwächeren, nämlich in dem Fall die Ukraine, zu irgendwas pressen, zu irgendwelchen Zugeständnissen. Und das schaut man sich hier ganz gerne, denke ich mal, an.
Ja, du sagst es, Trump ist unter Druck. Ist Putin denn überhaupt an einer schnellen Lösung interessiert?
Russland hat überhaupt keine Eile. Es sieht ja, wie im Moment die Ukraine geschwächt ist, eben dadurch, dass die Amerikaner keine Waffen mehr liefern, keine Daten mehr bereitstellen. Und Russland nutzt ja diese Schwäche militärisch im Moment massiv aus. Wir sehen die Angriffe jeden Tag und hat, wie gesagt, Zeit. Russland sagt selbst zwar immer, es sei natürlich zu Verhandlungen bereit, jederzeit, hat aber gleichzeitig diese Bedingungen vorab schon für solche Verhandlungen vorgeschaltet, die derartig hoch und starr sind, dass es sicherlich lange dauert, bis da irgendwas passiert. Und in der Zeit, die Zeit nutzt man aus, die Ukraine weiter zu schwächen, um dann, so ist zumindest das Szenario, das man sich hier in Russland vorstellt, umso stärker später am Verhandlungstisch zu sitzen, sollte es wirklich zu Verhandlungen kommen. Das ist die Taktik. Ob sie aufgeht, werden wir sehen.
Danke auch nach Moskau. Zu dir, Ina, für diese Einschätzung. Ja, wenn es nach Donald Trump geht, dann sollten auch hier bald die amerikanischen Stars and Stripes leuchten, der Sternenbanner der USA am Himmel über Grönland. Trump verspricht den Einwohnern, sie alle reich zu machen, womöglich durch die Bodenschätze, die unter der kilometerdicken Eisdecke vermutet werden. Grönlands Regierungschef bezeichnete Trump allerdings als unberechenbar und seine Ansprüche als respektlos. Grönland hat zwar noch nicht einmal 60.000 Einwohner, jedoch eine wertvolle geopolitische Lage. Das Land reicht vom Nordatlantik bis zum Polarmeer und grenzt dort an Nordamerika. Grönland ist ein autonomer Teil des dänischen Königreichs, wird außenpolitisch von Dänemark vertreten. Doch ein eigenes Parlament hat Grönland und das wird morgen neu gewählt. Christian Blenker berichtet.
In Grönland herrschen sie. Majestätische Berge aus Jahrtausende Jahre altem Eis. Jens-Peter Olsweg ist hier zu Hause. Jeden Morgen fährt der Fischer aus Ilulissat in die Disco-Bucht. Geht es nach Trump, könnte das alles bald zu den USA gehören. Der Grönländer aber kann darüber nur milde lächeln. Nein, Trump kann uns nicht kaufen. Aber die Aufmerksamkeit ist doch nicht schlecht. Sollen die Amerikaner ruhig Werbung für uns machen? In der Hauptstadt Nuuk platzt das hartnäckige US-Interesse mitten in den Wahlkampf. Die 57.000 Grönländerinnen und Grönländer wählen morgen ein neues Parlament. In den Debatten geht es um Jobs und das Gesundheitssystem und um Grönlands Unabhängigkeit. Ich glaube, es ist eine entscheidende Wahl. Die neue Regierung muss noch deutlicher machen, dass Grönland den Grönländern gehört. Im Januar kam Donald Trump Jr. auf die Insel. Sein Team ließ zuvor offenbar einige Make America Great Again Kappen verteilen. Heute postet der US-Präsident, Milliarden in Grönland investieren zu wollen. Oppositionspolitiker Kuno Fencker sieht das als Chance. Mit den USA als neuer Partner könnte sich Grönland endlich ganz von der alten Kolonialmacht Dänemark lösen. Unsere Gewässer und unser Luftraum müssen überwacht werden. Das schaffen wir nicht alleine. Und die USA brauchen auch uns für ihre Sicherheit. Dänemark hat doch nur daran gearbeitet, dass wir nicht unabhängig werden. Not letting us become more sovereign. Grönland und Dänemark, das ist eine komplexe Beziehung. Der Missionar Hans Egede bringt vor 300 Jahren den christlichen Glauben. Für viele Inuit beginnt damit die Unterdrückung. Ende der 70er bekommt Grönland zwar ein eigenes Parlament, eröffnet von Dänemarks damaliger Königin Margrethe II., gehört aber bis heute zum dänischen Königreich. Zwangsverhütungen mit Spirale bei Inuit-Frauen belasten das Verhältnis. Zudem soll sich Dänemark an Grönlands Rohstoffen bereichert haben. Piperluk Lynge fordert, dass diese dunklen Kapitel aufgearbeitet werden. Die Politikerin warnt aber auch davor, es mit Grönlands Unabhängigkeit zu überstürzen. Wir bekommen umgerechnet jährlich 500 Millionen Euro Subventionen aus Dänemark. Wenn wir unseren Wohlstand behalten wollen, sind wir auf diese Hilfen angewiesen. Im Wahlkampf streiten sie deshalb über die richtige Geschwindigkeit im Unabhängigkeitsprozess. Fischer Jens-Peter Olsvik findet, dass sich sein Land weiter von Dänemark lösen sollte. Natürlich will ich, dass mein Land unabhängig wird. Ich glaube, wir sind bereit dafür. Und so geht kurz vor der Wahl ein Riss durch Grönland. Unabhängigkeit ja, aber zu welchem Preis? Die Wahl morgen wird eine Antwort darauf geben.
Manch ein Platz am Strand ist heute leer geblieben. Statt Urlaubserholung für viele Stress am Flughafen. Mehr als 500.000 Reisende waren vom Streik betroffen. An den großen Drehkreuzen in Frankfurt am Main und München und an 11 weiteren Flughäfen ging gar nichts mehr. Fast überall stand gestrichen auf den Abflugtafeln. Grund ist ein festgefahrener Tarifkonflikt und die Entscheidung der Gewerkschaft Verdi, nach dem öffentlichen Nahverkehr und in Kitas heute den deutschen Flugverkehr lahmzulegen. Wie Reisende damit klargekommen sind, berichtet Katharina Schul.
Statt ins Flugzeug geht's in den Bus. Etwas mehr als die Hälfte der geplanten 338 Verbindungen muss der Düsseldorfer Flughafen heute streichen. Einige Flüge immerhin können umgebucht werden. Ein Shuttle bringt mehr als 6.000 Passagiere zum Flughafen Münster-Osnabrück. Von dort soll es dann weitergehen. Michaela Peters aus Geldern möchte nach Fuerteventura fliegen.
Verständnis schon. Aber es tut natürlich schon ein bisschen weh, also ne, für die Reisenden. Und wir haben jetzt wirklich das Glück gehabt, dass das alternativ umgeändert wurde.
In Frankfurt hebt heute nahezu keine Maschine ab. Die Hallen sind wie leer gefegt. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte Passagieren bereits im Vorfeld geraten, gar nicht erst zum Airport zu kommen. 150.000 Menschen wären von hier heute eigentlich abgeflogen.
Wir kommen aus Hamburg, Mietwagen Hamburg hierher, müssen jetzt hier einchecken mit dem Bus nach Frankfurt-Hahn und dann geht anscheinend der Flieger nach Punta Cana.
Ich habe keine Informationen bekommen, deswegen das ist das ein bisschen ärgerlich. Deswegen warte ich, einen Plan B zu suchen.
Für den Frankfurter Flughafenbetreiber ist der bundesweite Streik unverhältnismäßig.
Zum einen sind natürlich die Passagiere betroffen und das bedauern wir sehr. Zum anderen sind es die Ausfallkosten der Flughafenbetreiber und der Airlines, aber es sind natürlich auch die angegliederten Branchen. Es werden Lieferketten verzögert, gestoppt, es werden Dienstleister ausgebremst, die Hotellerie, die Gastronomie.
Die Gewerkschaft Verdi fordert in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 8% mehr Lohn, mindestens aber monatlich 350 Euro mehr und 3 zusätzliche freie Tage. Von Arbeitgeberseite gibt es bisher kein Angebot. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am Freitag soll der Druck also weiter erhöht werden.
Wir werden den ÖPNV streiken sehen, wir werden Bäder, Bühnen, Museen, Kindertageseinrichtungen, wir werden in vielen Bereichen demonstrieren, dass die Kolleginnen und Kollegen es leid sind, kein Angebot vorgelegt zu bekommen.
Michaela Peters erreicht nach etwa 2 Stunden mit dem Shuttle den Flughafen Münster-Osnabrück.
Und können dann zum normalen Zeitpunkt Gott sei Dank fliegen, sodass wir unseren Urlaub antreten können.
Die meisten Passagiere sind heute allerdings am Boden geblieben. Ab morgen soll der Flugverkehr wieder anlaufen.
Und wir kommen jetzt zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
In der Nordsee vor der britischen Küste sind ein Öltanker und ein Containerfrachter zusammengestoßen. Auf dem Tanker brach ein Feuer aus. Das Schiff hatte Flugzeugtreibstoff für US-Militär geladen. Mehr als 30 Besatzungsmitglieder konnten an Land gebracht werden. Laut Frachtschiff-Eigner wird noch eine Person vermisst. Die Ursache für die Kollision und mögliche Umweltschäden sind noch unklar. Die europäischen NATO-Staaten haben ihre Waffenimporte in den vergangenen 5 Jahren mehr als verdoppelt. Das berichtet das internationale Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Wegen des russischen Angriffskrieges importiert die Ukraine mittlerweile weltweit die meisten Waffen. Größter Waffenlieferant sind weiterhin die USA. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat mit 53 Jahren offiziell ihre Karriere beendet. Vor wenigen Tagen hatte sie im Rechtsstreit über eine aus ihrer Sicht unzulässige Dopingsperre 2009 einen Vergleich erzielt. Zum Abschied hängte Pechstein symbolisch ihre Schlittschuhe an den Haken. Künftig wolle sie als Trainerin und Beraterin weitermachen. Die lange Karriere der Eisschnellläuferin ist beispiellos. Seit 1991 gewann Pechstein insgesamt 57 Titel bei nationalen und internationalen Wettkämpfen, darunter 5 olympische Goldmedaillen. 6-mal wurde sie Weltmeisterin. Viele kannten ihn aus Fernsehserien wie diese Drombuschs und Neues aus Uhlenbusch. Hans-Peter Korff. Am Wochenende ist der Schauspieler im Alter von 82 Jahren gestorben. Korff gehörte zu den meistbeschäftigten Schauspielern in Deutschland und war bis zuletzt noch aktiv. Neben Kino und Fernsehen blieb er auch dem Theater treu und arbeitete als Sprecher für Hörspiele. Erfolgreich waren Korff und seine Frau auch mit szenischen Lesungen.
Ihre Bewegungen haben Diktaturen und inzwischen ein ganzes Jahrhundert überlebt. Gret Paluca gründete 1925 ihre Tanzschule in Dresden. Im Nationalsozialismus wurde diese zwangsgeschlossen. Nach dem Krieg und in der DDR durfte die Tanzpädagogin wieder unterrichten. Palucas Bewegungen hatten mit klassischem Ballett kaum etwas zu tun. Sie prägte den Ausdruckstanz. Und damit auch die Kunst als solche. Moderne Künstler wie Kandinsky und Kirchner ließen sich von ihr inspirieren. Paluca selbst hat ihren damals neuen Stil an viele Generationen weitergegeben, vor allem in ihrer Schule, die auch nach 100 Jahren ihren Namen trägt. Patricia Thieme war mittendrin in der Paluca Hochschule für Tanz in Dresden, wo der Nachwuchs seine Bewegungen trainiert.
Ich wollte immer eine Tänzerin sein. Ja, das war mein so Kindheitstraum.
Ich glaube, ohne den Tanz wäre ich nicht so fröhlich und nicht so erfüllt wie mit.
Ben Schuffenhauer ist einer von 170 Studierenden an der Paluca-Schule Dresden, einer staatlichen Hochschule. Seit er 11 ist, tanzt er. Im Mai wird der 19-Jährige seinen Bachelorabschluss machen. Dann geht's raus in die große, weite Tanzwelt. Vielleicht nach Rotterdam oder Marseille.
Wenn du aus der Schule rauskommst und jetzt in ein normales Leben reingeworfen wirst als Tänzer, dann verdient man meistens am Anfang nicht wirklich viel. Aber eigentlich macht man das eigentlich nicht wegen dem Geld, sondern eher um Leute damit zu inspirieren, sich selber zu inspirieren und so weiter. Ja.
Karina Makarenko ist mit ihrer Familie vor 2 Jahren aus der Ukraine geflohen. Jetzt studiert sie Tanz im ersten Bachelorjahr. Ihr gefällt das internationale Flair an der Palooka. Der Unterricht meist von 8 bis 18 Uhr. Das schlaucht extrem. Alles hinschmeißen, etwas Neues anfangen. Darüber haben sowohl Ben als auch Karina schon mal nachgedacht.
Ich wollte wahrscheinlich Medizin zu studieren. Mhm. Ja, und so habe ich so überlegt, ja, aber ja, trotzdem, Tanzen finde ich besser.
Als ich dann in den Bachelor gegangen bin, hatte ich so eine kleine Krise. Und da war ich mir halt auch so ein bisschen unsicher, will ich wirklich Tänzer werden? Macht mir das noch so Spaß, dass ich es wirklich machen will für ein Jahr jetzt nochmal? Oder halt für eine längere Zeit? Aber ich glaube, ich werde es auf jeden Fall weitermachen.
Die Palooka Hochschule ist berühmt dafür, ihre Eleven sowohl in klassischem als auch modernem Tanz auszubilden.
Es ist ja nicht mehr jetzt wie früher, wo mehr das Klassische gefragt wurde oder nur. Also es ist wirklich jetzt überall auf der ganzen Welt, wo ein Mix aus beides gefragt ist. Und ich denke, wenn Sie jetzt die Ausbildung hier an der Hochschule machen, sind Sie wirklich aufs Beste vorbereitet.
Tanzen auf hohem Niveau, das ist Leistungssport pur. Der wird hier täglich trainiert, aber nicht um jeden Preis.
Wenn man was nicht gut hinbekommt und ein Tag jetzt nicht so gut läuft, dann sind die Lehrer trotzdem, okay, ich probiere alles zu geben, was du hast heute. Du kannst es besser machen, aber heute ist einfach nicht dein Tag. In manchen Schulen ist es dann halt so, dass du halt dann komplett gestriezt wirst, dass du halt jetzt alles geben musst und dann am Ende dich noch verletzt. Deswegen ist diese Atmosphäre in der Schule generell und auch mit den ganzen Schülern und so weiter sehr, sehr offen.
Der moderne, freie Tanz. Anspruchsvoll, herausfordernd wie der klassische. Ben fühlt sich damit wohler.
Zurzeit habe ich so eher das Gefühl, dass halt klassisch nicht mehr so richtig meins ist. Und das Klassische war halt viel, halt dieses ganze Auswärts und alles und dieses. So, das ist halt dann irgendwann über die Zeit auch tut es den Knochen ein bisschen weh. Mhm. Aber ja, ich habe immer den Spaß mehr dran, mich so ein bisschen mehr zu experimentieren und nicht immer der Form folgen. Aber die Form ist halt wichtig, um zu experimentieren.
Die Palooka-Schule, ein Olymp des Tanzes. Mit gemischten Gefühlen blicken die Studierenden auf das, was später auf sie zukommen, wo das Leben sie hinführen wird.
Ich will tanzen.
Mhm. 10 Jahren kann ich sagen, entweder bin ich Model, oder vielleicht doch noch Tänzer oder Freelancer oder vielleicht sogar Schauspieler, ich weiß nicht. Also die Richtungen so, die interessieren mich sehr, deswegen mal schauen, mal gucken, wo es hingeht.
Eine andere Möglichkeit für beide, weiter studieren, den Master für Choreografie und Tanzpädagogik an der Palooka Hochschule ablegen. Auch das ist in Dresden möglich.
Ja, einer kann zurzeit leider gar nicht tanzen und ist uns sitzend zugeschaltet. Sven, erst einmal gute Besserung für dein Knie. Glücklicherweise hast du das Wetter aber dennoch für uns. Wie wird's denn, Sven?
Ja, Helge, zunächst mal Dankeschön. Und ja, wenn ich im Moment tanze, ist das eine üble Angelegenheit. Aber auch dann, wenn mein Bein wieder funktioniert, wenn das Knie wieder funktioniert, ab April wird das so sein, da bin ich hoffnungsfroh, dann ist mein Tanzen auch schlecht. So viel zu meiner Person. Jetzt reicht's aber auch. Und jetzt schauen wir auf Wetterdinge. Und der März bisher war ja ein Frühlingsmärz mit viel Sonnenschein, fehlendem Regen. Es hat praktisch nirgends in Deutschland geregnet bis gestern. Und das ist dann tatsächlich sehr, sehr wenig gewesen. Und das Maximum in Berlin lag bei 14,5 Grad. 7,8 Grad ist das, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Also wirklich Frühling. Die Nachttemperaturen eigentlich dem Durchschnitt entsprechend. Gar kein Niederschlag. Und jetzt gucken Sie mal da unten. 84 Sonnenstunden. 224% im Vergleich der ersten 10 Märztage. Also das war Sonne. Und jetzt ändert sich das. Und das darf es auch. Und die Natur freut sich über etwas Regen. Und hier sieht man ihn auf dem Radarfilm, wie er von Süden kommend jetzt so ein bisschen Richtung Saarland, Vorderpfalz, nördliches Baden-Württemberg rüber über die Oberpfalz in Richtung Erzgebirge zieht, sich abschwächt. Und der Film, der zeigt, dass noch eine leichte Nordwanderung drin ist. Hier sieht man, wie der Regen vorankommt, nicht mehr sehr stark. Denn in der Nordhälfte kommen von Norden hochnebelartige Wolken, auch ein paar Nebelfelder. Dann morgen im Tagesverlauf bricht es hier und da nochmal auf mit Sonnenschein. Im Süden vormittags freundlich, nachmittags dann Schauer, möglicherweise auch Gewitter danach. Also ein wettermäßiges Durcheinander mit Temperaturunterschieden. In den Frühstunden wieder in den Tallagen ziemlich kalt, teils noch frostig, in den Städten und im Südwesten teils 6, 7 Grad plus. Morgen Nachmittag nach Osten und Südosten noch mal vor der Kaltfront mild bis 17 Grad, nach Nordwesten nur noch 7 oder 8, deswegen heißt das Ding auch Kaltfront. Und dann gucken wir noch auf die Aussichten. Stichwort wechselhaft, immer noch der Unterschied, Nordwest kühler und Richtung Osten milder. Insgesamt wird es ab Donnerstag kühler und die Natur kriegt Helge ein paar Tropfen ab.
Danke dir für diese Aussichten, Sven. Und das waren unsere Tagesthemen zum Wochenstart. Gleich im Anschluss sehen Sie eine Doku-Serie zum Germanwings-Absturz, der sich inzwischen zum 10. Mal jährt.
Das Flugzeug wurde damals offenbar absichtlich zum Absturz gebracht. Dabei starben 150 Menschen, darunter 16 Schüler aus Haltern in Nordrhein-Westfalen.
Diese Dokumentation im Anschluss und morgen melden wir uns mit neuen Tagesthemen und freuen uns, wenn Sie dabei sind. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.